Was ist eigentlich eine Kunstmetropole? Um das zu klären, stelle ich dir in dieser Podcast-Episode drei der größten Kunstmetropolen Europas vor mit ein paar Beispielen. Und eine Stadt, die du vielleicht nicht als erstes dazu zählen würdest. Herzlich willkommen zum Podcast Schöne Kunst auf Zeitreise durch die Kunstgeschichte. In diesem Podcast voller spannender Geschichten erfährst du alles aus der Welt der Kunst und warum Kunstwerke Zeitmaschinen sind. Ich bin Roswitha Feger-Risch, Kunsthistorikerin und dein Personal Art Guide. Viel Vergnügen! Metropole, das Wort kommt aus dem Griechischen Metropolis. Und Metropolis, das bedeutet Mutterstadt. Eine Metropolis ist also eine Stadt, die Kolonien ausgesandt hat, die sich an anderen Orten vergrößern wollte und ihre Kultur und Traditionen und so weiter auch dort etablieren. Eine Metropolis ist also keine Hauptstadt im heutigen Sinne des Wortes. Und das passt ganz gut, wenn man Metropole zur Kunstmetropole macht, denn oft sind das Städte, in denen etwas Neues entstanden ist, das sich von dort aus weit verbreitete. Zum Beispiel Paris. Dort hat sich der gotische Kathedralbau entwickelt und über ganz Europa letztlich verbreitet. In London kam es zum englischen Garten mit der Architektur des Klassizismus. Von Rom aus hat sich die Barockkunst verbreitet. Und dann Hildesheim. In Hildesheim ist der romanische Kirchenbau entstanden und das Gefühl konnte in die Malerei gebracht werden. Die Städte Paris, London, Rom sind natürlich nur Beispiele, gehören aber in Europa schon zu den wichtigsten und größten Kunstmetropolen. Ich finde immer, Städte sind auch Zeitkapseln. Es ist heute noch möglich, eine Stadt zu besuchen und sich eigentlich fast nur in der Gotik zu bewegen, also sagen wir von Kunstwerk zu Kunstwerk, von Kathedrale zu Kirche aus dieser Zeit. Oder man kann in eine Stadt gehen und eigentlich nur Kunst aus dem 17. Jahrhundert bewundern. Obwohl es natürlich in so alten Städten auch ganz viele andere Stilrichtungen gibt. Aber so eine gewisse Tendenz, dass sich so Hauptzeiten etablieren, das findet sich eigentlich in allen diesen großen Städten. Der Grund ist natürlich, dass meistens ein Herrscher seiner Ära den Stempel aufdrücken wollte. Er versuchte also die Stadt für sich in seine Zeitkapsel einzuschließen. Fangen wir mit Paris an. Ich habe für Paris die Zeit des 19. Jahrhunderts herausgenommen und habe drei Beispiele jeweils, also für jede Stadt, mir drei Beispiele ausgesucht, eine Architektur, eine Skulptur und eine Malerei. Im 19. Jahrhundert ist so viel geschehen in Paris. Die Stadt hat ihr ganzes Gesicht gewechselt, dank Napoleon III., der 1556 zum Kaiser Napoleon gekrönt wurde und bis 1770 regierte. Fangen wir an. Das Beispiel der Malerei, das ich ausgewählt habe, stammt von Ingres, die Quelle. Er hat es im Jahr 1856 gemalt und es hängt im Louvre. Dieses Bild, diese Darstellung eines weiblichen Aktes mit der Amphore über der Schulter, aus der wie aus einer Quelle das Wasser fließt, das ist Vollklassizismus. Ingres hat hier den ganzen strengen Kanon der klassizistischen Malerei angewandt. Übrigens, ich werde alle genannten Kunstwerke in den Shownotes verlinken, falls dich die eine oder andere Abbildung dazu interessiert. Dann kam der Bildhauer Jean-Baptiste Carpeaux auf die Bildfläche, der ein Relief gestalten sollte. Da hat das auch getan, das heute rechts, also von, wenn man die Fassade betrachtet, rechts vom Eingang der Opera Garnier zu besichtigen ist, was auch sein ursprünglicher Anbringungsort ist. Das Original befindet sich im Musée d'Orsay. In diesem Relief, das zwar noch klassizistisch gestaltet ist, aber schon durch das Thema und auch durch die Erzählweise Richtung Impressionismus geht und ehrlich gesagt auch durch die Frechheit, die sich Carpeaux dort erlaubt, Er kritisiert nämlich Napoleon III. Als fröhlichen Luftibus. Dadurch hat sich schon hat das 19. Jahrhundert auch den anderen Aspekt gezeigt, dass es hat nämlich die Zeit eines großen Wandels in der Kunstgeschichte von klassizistischer Strenge zur Auflösung der Regeln und ja, und es brachte dann letztlich die Kunst in die modernen Zeiten weg von diesen Kanonvorschriften und strenger Abbildung. Und interessanterweise aber hat zum Beispiel die Kirche, die jeder kennt, Sacré-Cœur auf dem Montmartre, die 1875 begonnen wurde zu bauen, diese entstand, als Frankreich bereits eine Republik war. Frankreich wurde ab 1870 eine Republik und 5 Jahre später war das Baubeginn von Sacré-Cœur. Das wirklich, ich finde immer im buchstäblichen Sinne, das Sahnehäubchen auf Paris gibt, nämlich auf diesen Hügel des Montmartre obendrauf, strahlend weiß mit den ganzen historistischen Formen, scheint Sacré-Cœur dort von oben herab. Die nächste Kunstmetropole, das ist London. In London waren zu diesem Zeitpunkt, den ich hier mir ausgesucht habe, nämlich im 18. Jahrhundert, genauer gesagt, hier in den Kunstwerken beginnt die Zeit 1675 und wir enden dann 1777. Es ist also eine Spanne von 100 Jahren. In dieser Zeit herrschten in London 7 Könige und 2 Königinnen. Man kann also sagen, es war historisch eine sehr, sehr bewegte Zeit. Hier hat nicht ein König der Ära den Stempel aufgedrückt, wie das zum Beispiel dann im viktorianischen Zeitalter der Fall gewesen wäre von Königin Victoria, sondern 7. Und aus dieser Zeit habe ich mir die berühmte St. Paul's Cathedral von Sir Christopher Wren ausgesucht, die eigentlich den anglikanischen Petersdom darstellen sollte, also natürlich nicht so groß, aber doch von der gleichen Bedeutung für die anglikanische Kirche. Sie wurde 1675 bis 1710 gebaut. In Sachen Skulptur habe ich in London in der Zeit jetzt gerade nichts Herausragendes gefunden. Das kann auch gut sein, dass das ein Zeichen dieser hektischen politischen Zeiten war. Wenn die Politik zu unruhig war, dann war Kunst und Kultur oft an zweiter Stelle. Erst musste man seine Kämpfe austragen. Und hier hat sich offenbar jetzt nichts Wegweisendes in London bilden können. Dann aber interessanterweise kam der Maler Thomas Gainsborough zu großem Ansehen. Und zwar schaffte er sich seinen Ruhm, indem er die adelige Gesellschaft porträtierte auf eine ganz verfeinerte, elegante, aristokratische Art und Weise, wie zum Beispiel auch die unglückliche Mrs. Graham, die er im Alter von 18 Jahren porträtierte, und zwar oder begann zu porträtieren in den Jahren 1775 bis 77. Gainsborough war sehr beliebt, weil er eben diese elegante Art, dieses vornehme Aussehen jedem Dargestellten verleihen konnte und jeder wollte sich natürlich von seiner besten Seite zeigen. Mrs. Mary Graham war mit Thomas Graham, einem General, verheiratet und hatte ein unglückliches Schicksal. Deswegen habe ich gesagt, die unglückliche Mrs. Graham, dass ich hier natürlich noch gerne erzählen möchte. Und zwar starb sie 1792 auf einer Reise durch Südfrankreich im Alter von 35 Jahren. Auf dem Rücktransport geriet ihr Sarg dann in die Hände der Revolutionsmeute, die ihn aufbrach und ihren Leichnam öffentlich zur Schau stellte. Ein gruseliger Gedanke und ganz, ganz schlimm für den trauernden Ehemann Thomas Graham, der daraufhin dieses Bildnis von seiner Frau versteckte, außerhalb seines Hauses, wo es dann erst im Jahr 1850 wiederentdeckt wurde. Die nächste Kunstmetropole oder Zeitkapsel befindet sich noch einmal 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und zwar habe ich Rom ausgewählt, das Barockzeitalter. In dieser Zeit war Italien noch kein einheitlicher Staat, also es gab unterschiedliche Herrscher von ganz verschiedener Bedeutung, aber es gab Päpste, die in Rom regierten. Und letztlich ging von ihnen fast alles aus. Sie hatten eine gewaltige Macht und sie waren ja auch Abkömmlinge der berühmten großen Adelsfamilien aus dem Gebiet Italien, sage ich mal, aus der Halbinsel, die sich dann dort als Kunstmäzene verewigen wollten. In der Malerei war es natürlich die Zeit des Caravaggio, Michelangelo Merisi, der Caravaggio. Er hat Bewegung in die Malerei gebracht mit seiner starken Schatten- und Lichtgestaltung, sodass man überall noch versteckt im Augenwinkel etwas vermutet, der Blick ständig hin und her wandert, wo ein Schlaglicht ist und so seine Figuren sehr viel Leben erhalten. Aber dieses Thema des Bewegten, des etwas zum Leben erwecken war in der ganzen Kunst des Barock vorherrschend, zum Beispiel auch Gian Lorenzo Bernini hat das aufgenommen, seiner berühmten Skulpturengruppe von Apoll und Daphne von 1622 hat er diesen beiden wirklich durch die Oberflächenbehandlung, durch die Struktur richtig Leben verliehen. Also man meint zu sehen, wie sich Daphne durch die Berührung Apolls in einen Baum verwandelt. Und sogar die Architektur hat das Thema der Bewegung, der Lebendigkeit aufgenommen und zwar ganz besonders durch Borromini, Francesco Borromini, der unter anderem San Agnese in Agone geschaffen hat, 1652 bis 1677 und es ihm auch dort gelungen ist, den Stein so zu bewegen, dass San Agnese in Agone steht auf der Piazza Navona oder an der Piazza Navona, dieser Häuserfront wirklich auch Bewegung, Licht und Schatten zu verleihen. Und übrigens, Sir Christopher Wren, der die St. Paul's Kathedrale gebaut hat, hat offenbar diese Kirche gekannt, denn er hat die Turmspitzen von St. Paul's hat er nach San Agnese in Agone gestaltet. Also wir haben hier wirklich drei Megacities der Kunst, drei Kunstmetropolen und wir haben noch eine ganz wichtige Kunstmetropole, die ich schon angedeutet habe, sozusagen der Überraschungsgast dieses Podcasts, nämlich Hildesheim in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Hildesheim ist heute keine Kunstmetropole mehr. Das muss ich zugeben, doch es war eine um 1000. In den Jahren 950, sagen wir, bis 1050, damit wir hier vielleicht auch einen Zeitraum von etwa 100 Jahren abgesteckt haben. Denn zu dieser Zeit, 950 bis 1022, herrschte in Hildesheim Bischof Bernward, später der heilige Bernward von Hildesheim. Er war wirklich eine herausragende Persönlichkeit dieser Zeit. Er war das Kind einer adeligen Familie und hatte immer schon Nähe zum Hof, war bestens erzogen, war selbst der Erzieher von Kaiser Otto III. Und später dann auch eben Bischof von Hildesheim. Und auch er hatte das Bedürfnis, seinem Leben einen Stempel aufzudrücken. Und zwar war er offenbar ein ganz kunstsinniger Mensch, denn er hat verstanden, was er tun muss, um diese Zeitkapsel, von der ich spreche, zu schaffen. Er hat also eine Kirche gestiftet, St. Michaelis in Hildesheim, hat wirklich herausragende, von offenbar einem großartigen Künstler, die Bronzetüren schaffen lassen dazu, die dann später im Dom von Hildesheim angebracht wurden. Und er hat auch eine Dommalschule gegründet, wo Mönche Bibeln und Prachthandschriften herstellten, unter anderem das kostbare Evangeliar des Bernward von Hildesheim. Also ich denke, er hat sich in Haus, Skulptur und was Malerei damals war, nämlich die Buchmalerei, das war das Thema, er hat sich in allen drei Kunstgattungen verewigt. Es heißt, er hat überall mitgearbeitet, aber naja, also beim besten Willen, man kann nicht alles können. Ich denke, er hat in dem Sinne mitgearbeitet, dass er in der Lage war, die richtigen Künstler für diese gelungenen Schätze auszuwählen. Das Fazit von dieser Episode, was ist eine Kunstmetropole, ist also, dass Kunst ein Mittel zur eigenen Verewigung ist. Das ist ja nun keine Neuigkeit und das ist auch der Grund, warum eben gewisse Städte so viele tolle Objekte haben. Ich meine, man könnte Florenz nennen, Wien, München, Prag und so weiter. Überall haben sich die Herrscher, weltliche und kirchliche Herrscher, verewigen lassen anhand von Kunst. Natürlich sind es besonders die Hauptstädte oder besonders politisch bedeutende Städte, die sich dann zu Kunstmetropolen entwickelt haben. Der Grund ist ein einfacher, denn dort hat das gegenseitige Ausstechen von teurer, größer, schöner auch einen Sinn. Man sieht, wo man den anderen übertreffen kann oder auch übertreffen könnte. Wenn du vielleicht selbst einmal lernen möchtest, wie das geht, sich in die Geschichte der Kunst zu versenken, sich in einer Kunstmetropole, egal aus welcher Epoche, wiederzufinden, sich umzuschauen, ein Werk unter diesem Aspekt zu betrachten zum Beispiel oder überhaupt richtig zu betrachten, die Geschichten herauszulesen, die wirklich interessant sind, dann empfehle ich dir sehr herzlich meinen dreitägigen kostenlosen Workshop vom 7., 8. und 9. Oktober, jeweils eine Stunde abends. Wir starten um 7 Uhr bis 8 Uhr und je nach Gespräch geht es dann auch vielleicht ein bisschen länger. Dort schauen wir uns genau die Sachen an. Wir schauen uns ein Gemälde an, wie man es liest. Wir schauen uns, welche Geschichte die Architektur erzählt. Aber wir schauen auch, wie man selber seinen Blick und auch seinen Geschmack vielleicht ein bisschen in Schranken bringen kann, dass man gut formulieren kann, was einem gefällt, berührt und warum. Und ich denke, das ist ja immer noch das Wichtigste von uns Kunstgenießenden und Kunstliebhabenden, dass wir wissen, warum uns etwas berührt und warum es uns gefällt. Du kannst dich zu diesem Workshop ganz unverbindlich anmelden, und zwar auf meiner Webseite www.personalartguide.li. Dort erscheint ganz vorne schon die Anmeldemöglichkeit oder auch über den Link, den ich in den Shownotes noch verlinken werde. Wie gesagt, es ist kostenlos, es ist jeweils eine Stunde am Tag und ich denke, es ist eine gute Zeit, sich das zu gönnen und mal so richtig auch in das How-to der Kunstgeschichte zu versenken, ein paar nützliche Kniffs zu lernen, die du dann auf deinen nächsten Kulturtrips gut gebrauchen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Wir sehen uns da.